Wann hört denn eine Microbrand grundsätzlich auf, eine Microbrand zu sein?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, viele Gründungen fangen gar nicht an, Microbrands zu sein. Das ist vielleicht das allererste. Also nur weil man ein junges Unternehmen ist, nur weil man eine junge Ausgründung aus einer Dachmarke ist, ist man ja nicht automatisch eine Microbrand. Ich glaube auch, dass man diesen jungen Marken mehr Fehler zugesteht, weil man ja sagt, okay, sie sind eben in der Situation, klein zu sein und ich unterstütze sie auch deswegen. Und ich glaube, der Kleine hat immer einen Sympathiebonus, das ist das Erste. Und das Zweite ist, man hat eben die Möglichkeit, auf einen relativ kleinen Personenkreis sehr viel Kommunikationsfokus zu legen. Dadurch entsteht viel Klarheit in der Sprache und dadurch auch ein klares Markenbild.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Different. Heute mit meinem Kollegen Michel, wie er selber sagt, digital seit Gameboy Color. Und wir haben gesprochen über Microbrands, über Gründerstories, über Fashion. Es war mega spannend. Ich finde seine Ansätze wirklich großartig und hatte sehr, sehr viel Freude bei dem Gespräch. Michel, herzlich willkommen bei mir im Different Podcast Format. Ich finde es mega, dass du hier bist. Wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr über dich hören, aber ich habe mir natürlich auch überlegt, was war unser erster Touchpoint? Der war per E-Mail noch aus China.
Oh ja.
Sozusagen warst du Teilnehmer in meinem Uni-Seminar und hattest quasi gesagt, oh Mist, ich würde gerne teilnehmen, komme aber erste Woche später, weil bin noch in China. Da dachte ich, okay, fair point, gute Ausrede.
Ja.
Aber ab Tag 1 des Seminars hast du auf jeden Fall extrem hast du dazu beigetragen, dass wir über viele Sachen diskutiert haben. Und das fand ich immer ganz cool.
Ja.
Und jetzt arbeiten wir sogar zusammen. Aber ja, bevor ich deine Story erzähle, erzähl du doch mal, wer du bist, was du machst.
Ich bin Michel Oldehafer. Ich habe viel Liebe für Startups, habe ein paar Mal gegründet und bin gleichzeitig auch Redakteur oder wie man das jetzt in Neudeutsch sagt, Content Creator bei eTribes. Und bin 26 Jahre alt, komme aus Hamburg und genieße das hier gerade sehr. Hatte vorher, das hast du ja schon angesprochen, einen Aufenthalt in Hongkong und Shenzhen und habe davor, wir waren ja an derselben Uni, habe in Lüneburg studiert.
Heute betreibst du ja quasi auch ein kleines Startup namens Zeitgeist.
Genau, ja.
Was macht Zeitgeist?
Zeitgeist vertreibt Secondhand- und Vintage-Mode und wir haben gesehen, dass es in dem Secondhand- und Vintage-Markt natürlich viele Online-Shops gibt, aber es wenige ambitionierte, horizontal aufgestellte Online-Shops gibt und wir haben gesehen, dass wir da einen zusätzlichen Need auch gerade an Markenspezifizierungen abdecken können und sind dem dann nachgegangen. Haben das Ganze im Endeffekt mit einem Team von 7 Leuten im ersten Lockdown aufgezogen, einfach weil uns langweilig war, weil offensichtlich so Freizeitangebote, die man sonst wahrnimmt, weggefallen sind.
Mhm. Aber du hast auch ein Fable für das Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja. Also ich brenne für Mode, ich brenne für Fashion. Ich bin seit 2016 so hart involviert, aber interessiere mich eigentlich schon mein ganzes Leben für das Thema.
Mhm. Ja. Was heißt horizontal? Wie horizontal ist das?
Erstmal, wie definiert sich vertikal ansonsten im Markt? Vertikal bedeutet, ich biete Nike und Adidas Sweatshirts an, vielleicht nochmal ein T-Shirt, was dazu passt. Und im Endeffekt war es das dann auch schon. Also ich nehme mir die Bestseller der Bestseller der Vintage-Sektion und verkaufe die an den Kunden. Und das Ganze ist dann schon unisex getrieben, aber tendenziell leicht männlich angehaucht von der Käuferschaft. Und wir haben halt gesagt, das möchten wir nicht, sondern wir möchten weit in den Segmenten uns weit aufstellen. Wenn man jetzt First Hand betrachtet, sind da schon Zalando und About You die Vorbilder und eben richtig weit uns aufstellen von den Kategorien und dann aber auch in den Kategorien eine gewisse Tiefe aufbauen, dass der Kunde, wenn er nach was Speziellem sucht, wie zum Beispiel einem Jeans Overall in Größe S, dass ihm dann noch wenigstens 40, 50 Teile angezeigt werden.
Wie sourcen ihr?
Wir sourcen von Recyclern aus Europa. Das ist in Deutschland nicht so leicht, weil es eine Monopolstellung gibt dort und man Zoex heißt die Firma, soweit ich weiß, und man mit denen schwer in Kontakt treten kann. Und deswegen sourcen wir vor allen Dingen aus Frankreich und Italien.
Ah, cool. Und was sind eure Vertriebswege?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe vorher schon einen Blueprint quasi gehabt für Logistik im E-Commerce. Das war Hypespace. Das war das kleine Unternehmen, was ich neben meinem Studium betrieben habe, als wir uns kennengelernt haben. Da habe ich quasi Resell betrieben, also Luxus, also Streetwear-Marken aus dem Luxus- und Premium-Segment aufgekauft und weil die so limitiert sind, dann eben die große Nachfrage auf das geringe Angebot genutzt und meine Handelsmarge ist quasi drauf geschlagen. Und da habe ich dann viel Erfahrung gemacht mit Plattformen und mit internationalem Versand. Mhm. Und deswegen sind wir auf jeder Plattform, auf die wir raufkommen. Also das ist zum Beispiel ein Depop, das ist ein Grail, das ist natürlich mit Fokus der eigenen Online-Shop. Das ist aber auch tradierte Player wie ein eBay. Und wir verschicken seit Tag 1 in die ganze Welt. Das ist auch gerade in Corona besonders, weil zum Beispiel Kunden aus Neuseeland waren das gar nicht mehr gewohnt, wegen Corona, dass ein deutscher Händler zu ihnen schickt.
Was ist so der Share Deutschland international?
Ungefähr 60% deutsche Kunden, 40% internationale Kunden.
Cool, sehr spannend.
Ja.
Und wie treffen die auf euch? Also ist das ein produktbezogenes Beispiel, weil ich einfach dann doch nochmal die Jacke von NBA, Phoenix Suns irgendwie suche und nur bei euch finde? Oder ist das eine Inspirations...
Ich glaube, es ist tendenziell produktbezogen. Wir geben uns viel Mühe, dass das Produkt so verteckt wird, dass es für den Kunden eben suchbar ist über Suchmaschinen und investieren dann da auch eben in SEO, dass die Kategorien erstmal gut ranken und dann die Produkte in den Kategorien gut ranken. Aber tendenziell ist es schon so, dass wir von der Reichweite der Plattform, einfach von dem Grundlärm, der da herrscht, profitieren und dann eben über die relativ günstige Shipping-Option in der ganzen Welt und sehr spezifische Items dann gekauft werden. Dass der Kunde in Neuseeland im ersten Anlaufschritt an Zeitgeist denkt, zu uns kommt und da einkauft, ist natürlich die Wunschvorstellung, aber da sind wir momentan noch nicht.
Ich finde das Konzept super. Ich hatte ja gesagt, ich habe auch noch so ein paar Klamotten, die ich loswerden möchte, aber immer wenn ich mit meinen Eltern bin, wo ich weiß, dass sie sind, vergesse ich es.
Ja.
Aber die gebe ich dir noch, definitiv. Ja, oder können wir verkaufen. Gemeinsam. Was ich halt mega spannend finde, ist, du jetzt, also Vintage-Klamotten und brandbezogen und so weiter, du hast ja eine enorme Expertise aufgebaut, wen es alles gibt, jetzt auch aus Zeitgeist-Gesichtspunkten. Wenn du mal schaust, was sind denn eigentlich da, was waren die Marken damals und sind die heute eigentlich noch da? Und wenn ja, was haben die gut gemacht? Oder warum sind manche Marken vielleicht aus den 70er, 80er Jahren, die mal total gehypt waren, heute eigentlich nicht mehr da? Erkennst du da Muster?
Es ist ja auffällig, dass es ein paar wenige Marken gibt, die quasi schon seit nahezu in einem Jahrhundert ihr Game in irgendeiner Weise durchfahren. Ne? Das sind dann zum Beispiel Adidas und Puma, die in Deutschland quasi fast zu gründen, also nach der Gründerzeit, aber doch sehr früh gegründet worden sind. Und dann gab es ein paar wenige Player, die es geschafft haben, im Sportsegment noch an die ranzukommen. Und das war natürlich Nike oder zum Beispiel noch ein Under Armour. Und wenn ich mir jetzt angucke, was hat es in der Vergangenheit für Marken gegeben, die jetzt weniger relevant sind, dann habe ich den Eindruck, alle, die diesen harten Markendruck oder diesen harten auch Kampf um die Idole der Zeit, wie eine Michael Jordan und so weiter, irgendwie bestanden haben, dass die so weit in den popkulturellen Kosmos vorgedrungen sind, dass jetzt ein Reebok und so weiter natürlich weniger relevant ist und weniger Reichweite hat als Nike, aber dass ich trotzdem glaube, dass die, die diese Zeit überlebt haben, auch weiterhin überleben werden und jetzt eher in der Gegenwart angekommen sind. Und Beispiele von Marken, die damals groß waren und die es nicht so geschafft haben, wäre zum Beispiel ein Best Buy, oder Northern Reflections, das sind, also ich meine, die wirst du ja höchstwahrscheinlich nicht kennen. Und das sind eben Marken, die mal einen Standing hatten, made in USA, sehr hohe Qualität und die dann den Kampf gegen Sport, also nicht so sehr im Sportsegment, aber gegen andere Segmente verloren haben. Und heute noch diesen Vintage-Charme haben, aber eben nicht mehr Mainstream getragen werden.
Auf welche Marken schaust du heute, die das Potenzial haben, auch tatsächlich in 40 Jahren nochmal zu existieren? Und wenn ja, warum glaubst du daran, dass die lange existieren können oder was macht die Marken vielleicht auch aus, wie ein Nike, die so kontinuierlich an sich gearbeitet haben?
Ich glaube tatsächlich, die Marken, die ich gerade genannt habe, die wird es mit einiger Sicherheit auch noch in 60 Jahren geben und die werden auch da relevant sein. Wenn wir uns Neugründung von Marken anschauen, gerade jetzt wieder im Fashion-Segment in den letzten Jahren oder noch nicht vor allzu langer Zeit, dann glaube ich zum Beispiel, dass eine Marke wie Kith das schaffen könnte, die ich jetzt auch gerade trage, noch längere Zeit Relevanz zu haben, einfach weil sie in sehr, sehr kurzer Zeit mit der starken Personal Brand des Gründers Ronnie Fieck geschafft haben, auch sich an große andere Marken anzudocken. Also zum Beispiel jetzt offensichtlich hat Coca-Cola gerade mit Kith zusammengearbeitet oder vor einiger Zeit mit Kith zusammengearbeitet. Dann sehe ich Lululemon Athletica, die quasi auch über die Sportschiene kommen, aber eben mehr das Yoga-Segment, sage ich mal, diese, wie soll ich das sagen, weniger Hardcore-Sport, sondern eher die weichen Sportarten betreuen, die sehe ich da sehr schön diversifiziert, differenziert, dass sie das schaffen können. Und natürlich ein Gymshark, die waren ja jetzt in aller Munde, eben weil sie die Milliarde, also den Unicorn-Status erreicht haben und es geschafft haben, dass das Trainingssegment für sich zu erobern als Marke.
Jetzt hattest du gerade bei dem ersten bei Kith auch gesagt, das ist sehr, sehr, auch der Gründer hat seine Story ganz gut rausgepackt. Mhm. Auch bei der zweiten Marke? Gibt es auch eine Gründerstory? Oder was ist so deren Brandstory, die dahinter steckt?
Bei Lululemon kenne ich die Brandstory nicht im Detail. Ich glaube allerdings, ist es so wie Under Armour, dass man wirklich mit einem sehr soliden Businessplan, mit einer soliden Ground von eben Menschen daran gegangen ist und seine Hausaufgaben gemacht hat und gesagt hat, wir sehen gerade, dass aus dem ganzen Yoga irgendwie so, wie kann man das nennen, Wellbeing, softe Sportarten, ist da ganz, ganz viel passiert, aber die nicht abgeholt werden durch die tradierten Marken. Also ein Adidas geht nicht richtig in die Richtung, Nike geht nicht richtig in die Richtung, da geht es ja wirklich so um die, also Hockey, meinetwegen auch um Golf, Fußball, Basketball und so, wo es vielleicht dann etwas mehr zur Sache geht. Und das zu erkennen und sich da zu positionieren, fand ich schon schlauen Move von denen.
Ich bin mir da nicht so sicher, inwieweit Brands, die tatsächlich so ganz klassisch, ne, vom Reißbrett, ne, so Businessplan driven, ne, ist da die Nische, also ein bisschen so der Klassiker, ich setze mich als Student hin, gucke mir 140 Geschäftsmodelle an, durch selektiv sage ich es mal, da sind noch zwei, für das eine ticke ich ein bisschen mehr als das andere und dann mache ich einfach nur Dienst nach Vorschrift, beziehungsweise das halt ein bisschen besser, ne? Gutes Sortiment, gutes Preisgefüge, ein Klassiker in Richtung Marketing, Performance Marketing. Ob das noch ausreicht, weiß ich nicht. Also deswegen finde ich ja so spannend, Richtung auch Gymshark zu gucken, weil er hat es ja bis heute irgendwie diesen besonderen Status um sich herum geschafft. Ne? Er hat einfach diesen menschlichen Faktor so stark in seine Kommunikation mit reingepackt, anstatt immer nur zu sagen, wir haben das beste Produkt der Welt, sozusagen. Ja, für eine neue Nische, obwohl Yoga ja auch keine Nische mehr ist. Nee, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, also ich schaue mal in 10 Jahren drauf, dass die Brands, die so stark so Gründerstory getrieben sind, tatsächlich da auch möglichst lange da sind, weil ich finde es einfach, es ist so schön, das ist schön ehrlich, ne? Das ist so schön, das ist sozusagen eine Basis der Geschichte. Ich hoffe, dass es eine Korrelation gibt sozusagen zwischen toller Gründerstory und lang erfolgreichem Wirtschaftswachstum.
Ich sehe die Korrelation auf jeden Fall und ich glaube auch, dass Microbrands etwas schaffen können, was tradierte Marken nicht schaffen. Ne? Und wenn wir da jetzt mal darüber sprechen und uns ein Beispiel anschauen, ist das denn schon mal irgendwie schief gegangen? Dann können wir zum Beispiel an Monster Energy denken, die mal eine Zeit lang wirklich viel Lärm gemacht haben und so diesem giganten Red Bull auch ein Stück weit Paroli bieten konnten, die zu der Zeit eben sehr stringent kommuniziert haben, sich große Freiheiten erlaubt haben, auch von den Athleten, die sie sozusagen gesigned haben, die dann im Endeffekt von Coca-Cola Company gekauft worden sind und jetzt würde ich mal sagen einfach ein Energy Drink von vielen sind. Und da sehe ich auf jeden Fall auch eine Korrelation, dass ein Gründerteam oder eine stringente Voice für eine Marke etwas erreichen kann, was auch ein größeres Team an Menschen schon nicht mehr schaffen kann, weil eben diese Klarheit aus der Sprache verschwindet.
Warum funktionieren diese Gründerstories? Was glaubst du? Oder überhaupt dieses Markenbilden sozusagen, warum funktioniert das?
Also ich glaube, die Gründerstories, die funktionieren im Endeffekt deswegen so gut, weil es uns an sehr, sehr alte Geschichten, die eigentlich schon Menschen sich seit Jahrtausenden von Jahren erzählen, erinnern. Zum Beispiel so ein bisschen was wie David gegen Goliath hat es ja immer, ne? Dass man sagt, der Gründer ist quasi der David und der jetzt zum Beispiel Phil Knight als Gründer von Nike ist dann irgendwann in den 70er Jahren angetreten und hat so ein bisschen gegen die bösen deutschen Sportmarken, die den Weltmarkt dominieren, also Adidas und Puma, rebelliert. Und da kann sich, glaube ich, erstmal jeder mit identifizieren und möchte das auch tendenziell supporten. Und ich glaube auch, dass man diesen jungen Marken mehr Fehler, als aus Konsumentensicht, mehr Fehler zugesteht, weil man ja sagt, okay, sie sind eben in der Situation, klein zu sein. Und ich unterstütze sie auch deswegen. Und ich glaube, der Kleine hat immer einen Sympathiebonus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, man hat eben die Möglichkeit, auf einen relativ kleinen Personenkreis sehr viel Kommunikationsfokus zu legen, wie ich eben gerade schon gesagt habe, dadurch entsteht viel Klarheit in der Sprache und dadurch auch ein klares Markenbild. Und dieses Markenbild kann man dann sozusagen so aufdehnen, da gibt es auch wieder viele deutsche Startups, die das aus meiner Sicht gerade sehr, sehr gut machen und die das dann eben schaffen, 10-mal so groß zu wirken in ihren Marketingmaßnahmen, wie sie eigentlich sind. Ne? Und dann einfach gegen den Lärm, den andere machen, anzustinken, das ist ja immer ein bisschen.
Also wenn ich mir die größten Vertriebskanäle anschaue, gerade auch im Fashion-Bereich, ist da kaum Platz sozusagen für die Gründer. Das heißt, wo breiten sich denn dann diese Stories aus?
Wenn wir in der Marktplatzsicht bleiben, dann ist natürlich Amazon oder auch ein eBay sind keine besonders guten Tools sozusagen, um eine Story zu erzählen, weil sie dir auf der Artikel-Detailseite, auf kein wirkliches About Us. Ne? Also sie bieten dir quasi einfach nur den Hardverkauf des Produkts und vielleicht mittlerweile ein paar schöne Illustrationen rund um die Artikel, ne? Im unteren Bereich der Artikel-Detailseite, und das war's. Ne? Mhm. Und da kann man eigentlich ganz klar sagen, und das hat auch maßgeblich mit dem Erfolg von Shopify zu tun, dass Shopify eben eine Plattform ist, die das dir ermöglicht, eben deine eigene Geschichte sehr schön und sehr facettenreich zu erzählen. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt, dadurch ist Shopify ja das Gegenstück geworden, aus meiner Sicht, zu Amazon oder auch zu einem eBay. Weswegen ich diese ganze Debatte, wird jetzt Shopify das neue Amazon, ein bisschen komisch finde, weil es ja einfach genau der Gegenansatz ist, ja. Also sozusagen weg von diesem harten Abverkauf hin zu eher dem Storytelling-getriebenen Produktvertrieb, ja.
Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber irgendwo muss es ja dann auch wiederum neben dem Vertriebskanal, also in Richtung Kundenzugang, muss ja auch aufgenommen werden, sozusagen. Ne? Ja. Und da sind wir natürlich bei deiner David gegen Goliath-Geschichte. Ja. Das hast du aber auch gerade gesagt, wir haben Sympathiepunkte für Kleine, sozusagen, ne, für die Angreifer. Jetzt ist zum Beispiel ein Gymshark ja alles andere als klein. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, automatisch, wenn du eine Brand bist oder ein Unternehmen und bist normalerweise irgendwo auf Wachstum getrimmt, ne? Ja. Ob du eigentlich die Zeit danach stellen kannst, dass dann irgendwann dieser Sympathiefaktor nicht mehr da ist. Also, dass du sagst, Kacke, ich bin zu groß, jetzt muss ich mir was anderes überlegen.
Ja, ich glaube schon, aber eine Besonderheit bei Gymshark, sie sind jetzt richtig groß, ich weiß gar nicht genau wie viel, 300 Millionen im letzten Geschäftsjahr, also sind auf jeden Fall schon eine wirklich große Company, da kann man nicht mehr sagen, dass sie eigentlich diesen Startup-Bonus haben. Ne? Warum hat den Gymshark vielleicht doch noch ein bisschen? Weil sie sehr lange Markenbotschafter halten konnten. Ben Francis, der Gründer, ist natürlich seit Tag 1 Markenbotschafter. Steve Hewitt, der CEO, ist, seit er an Bord ist, Markenbotschafter. Die gesamten Athleten, die sie haben, die sie schon sehr, sehr lange begleiten, wie zum Beispiel ein Steve Cook, sind schon seit langen Jahren, obwohl eigentlich das Influencer-Marketing ja für eine gewisse, also Volatilität im Endeffekt bekannt ist, sind die schon seit Jahren Markenbotschafter. Und ich glaube, deswegen ist die Anzahl der Stimmen um Gymshark, obwohl sie natürlich zugenommen hat im Laufe der Zeit, aber dennoch nicht so groß, dass man diesen persönlichen Charakter verliert. Ne? Mhm. Und das ist höchstwahrscheinlich das, was die Microbrand sozusagen ausmacht und weswegen ich Gymshark immer noch so einen gewissen Microbrand-Status unterstellen würde, dass sie es eben schaffen, wenige Personal Brands für sich sprechen zu lassen. Und das, was eben das Gesicht erreicht, also, ne, das, also einfach die natürliche Person, die das Gesicht eben hat, was eine Company offensichtlich nicht haben kann, rückfärbt das Image der Company.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also deswegen, ich beobachte das auch sehr, sehr gerne und bin gespannt, inwieweit sich das dann nochmal verändern wird. Ja. Wann hört denn eine Microbrand grundsätzlich auf, eine Microbrand zu sein?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, viele Gründungen fangen gar nicht an, Microbrands zu sein. Das ist vielleicht das allererste. Also nur weil man ein junges Unternehmen ist, nur weil man eine junge Ausgründung aus einer Dachmarke ist, ist man ja nicht automatisch eine Microbrand. Ich habe das versucht mal für mich zu definieren und ich sehe das ein bisschen so, wenn wir auf einen tradierten Markt gucken, da funktioniert es besser. Also in einem Wachstumsmarkt kann ich das jetzt nicht so schön an Zahlen ableiten. Aber wenn man in einem Markt, der nicht mehr so viel Wachstumspotenzial bietet, wie zum Beispiel Snox jetzt aus Mannheim mit dem Unterhosenverkauf, ne, da würde ich sagen, also ich glaube jetzt nicht, dass der Unterhosenverkauf in Deutschland noch ein sehr großer Wachstumsmarkt ist. So, ne? Und dann haben sie es ja aber trotzdem geschafft, einen sehr relevanten Market Share in wenigen Jahren aufzubauen. Und wie haben sie das geschafft? Sie haben es eben geschafft, über eine konkrete Branding-Story ein erstmal für viele langweiliges Produkt oder ein reines Erfüllungsgehilfenprodukt zu emotionalisieren. Und das würde dann den Kern einer Microbrand ausmachen. Und ich glaube, eine Microbrand hat ganz, ganz lange Potenzial, die ihr Wesen beizubehalten. Und eine der Gründe, warum sie dann sozusagen am Ende vielleicht keine mehr sind, ist sowas wie ein Verkauf an ein großes Corporate, wo danach die Gründer, die natürlich das lange begleitet haben, oft weg sind oder nicht mehr in ihrer Rolle als Markenbotschafter tätig sein wollen, dürfen, wie auch immer. Und dann eben auch durch, ich denke, aus politischen Gründen zum Teil auch, sich die Einfachheit der Kommunikation dann verflüchtigt.
Mhm. Ja. Das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube auch, also wir erleben das ja andauernd, dass Brands irgendwo dann aufgekauft werden, sei es im Lebensmittelbereich, sei es im Klamottenbereich, wo auch immer. Mhm. Und die rationalen Gedanken kann ich dahinter ja auch verstehen. Ne? Also ein großes Unternehmen wirbt damit, mit Skalierungsfaktoren, ne? Keine Ahnung, wir haben eine größere Einkäufermacht, kannst du günstiger einkaufen. Wir haben eine Personalstruktur, das heißt, wir haben schon, genau, pack dich einfach mit rein, brauchst du weniger Overhead und so weiter sozusagen. Ne? Aber und aus der Großunternehmenssicht auch zu sagen, geil, dieses Thema Storytelling kriegen wir als Goliath sozusagen nicht mehr hin. Ja. Die Coolness kriegen wir nicht hin. Wir wollen neue Käufergruppen erreichen, kriegen wir sonst nicht hin. Geil. Und dann vielleicht für ein paar Millionen Euro von so einem Milliardenkonzern, ist ja auch nicht viel Geld, sich so eine Marke zwar quasi da zu holen. Aber ich kenne aktuell eher mehr schlechte Beispiele als gute Beispiele, wo man sagen kann, okay, dieser Merch hat tatsächlich für beide auch echt funktioniert. Ne? Also Coca-Cola, Monster, wie du sagst, du schaust da jetzt auf die Brand und denkst, okay, sie verwässern, ne? Sind eben nicht mehr so aggressiv irgendwie am Markt. Genau. Dürfen sie vielleicht auch einfach gar nicht.
Nee, weil, das wahrscheinlich nicht.
Ne? Ja. Und dann leidet die Oberbrand da oben drüber. Kennst du gute Beispiele, wo du glaubst, es funktioniert oder die sind da?
Okay, jetzt im Bereich Merger Acquisition sozusagen. Okay. Ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube tatsächlich, das ist oft fast immer der Tod für eine funktionierende Microbrand.
Was glaubst du, ist der Antrieb von Gründern, trotzdem diesen Weg zu gehen? Weil ich glaube, wenn wir beide alleine schon darüber sprechen, ist das jetzt sicherlich auch kein Geheimnis oder ein Zufall, dass wir kein gutes Beispiel von solchen Transaktionen haben.
Man sagt ja immer, der Gründer, der profitiert ja mehrfach, ne, weil er Equity an der Firma hält und natürlich ein Unternehmerlohn sich auszahlen kann und so weiter. Aber der Share an einer Company ist ja natürlich erstmal sehr, wie kann ich das sagen, also nicht sehr realistisch, bis dann ein Kaufangebot kommt. Ne? Insofern hat das offensichtlich eine gewisse Verführungskraft. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass eine Person, die Gründerqualitäten hat, auch in gewisser Weise eine gewisse rastlos irgendwo vielleicht auch ist, umtriebig ist und sagt, ich habe jetzt 4, 8, vielleicht noch mehr Jahre auf dieses Business committed von meiner Lebenszeit und ich möchte jetzt sozusagen mich einfach einer anderen Branche oder einem anderen Business widmen. Also das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten würde ich es mir so vorstellen, dass es doch schon ein sehr schwieriger Schritt ist, die Brand Story, die man über so viele Jahre mitgeprägt hat, hinter sich zu lassen.
Ja, das glaube ich auch. Aber das ist ein interessanter Punkt zu sagen, was treibt den Gründer an? Ne? Und viele Gründer sind ja extrem gut da drin, Dinge aufzubauen. Aber ab einem gewissen Grad bedarf es ja auch einfach ein anderes Management sozusagen. Also keine Ahnung, Google hat das, glaube ich, eines der besten Beispiele überhaupt mit Eric Schmidt relativ früh erkannt. Die beiden kommen in ihre Grenzen. Jetzt brauchen wir einen erfahrenen Manager, der hebelt das Ding auf die nächste Stufe. Ja. Dass der, fällt mir sein Name nicht ein, nicht der Eric, sondern der andere, sozusagen da dann bei Google wieder nachhinein einsteigen, ist auch, glaube ich, auch eher untypisch sozusagen. Ja, ne? Die anderen leben auf einer Insel und haben sich gemütlich gemacht oder halt ein paar neue Startups sozusagen da an den Start gebracht.
Ich meine, im Endeffekt, um auf ein Beispiel, was wir jetzt schon öfter benutzt haben, hier in unserem Gespräch zurückzukommen, bei Gymshark war es ja auch so, dass Ben Francis eben nach einigen Jahren gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr Geschäftsführer dieser Firma, sondern ich bin Chief Brand Officer, also sozusagen der erste Markenbotschafter unserer Firma und dann den Posten damals an, ich glaube, direkt an oder mit einem Übersatz sozusagen, mit einer Person dazwischen an Steve Hewitt übergeben hat, der dann eben diese gewachsene Struktur gemanagt hat. Ne? Und das ist, denke ich mal, oder das, da bin ich mir sicher und das fühle ich auch in mir selbst, so aus eigener Erfahrung, dass ein Gründer meistens nicht der Skalierer, also der Maximum-Skalierer sozusagen der Firma ist. Ja.
Auch eine Sache, die du gerade gesagt hast, war, nicht jedes neu gegründete Unternehmen ist direkt gleich eine Microbrand, sondern es ist halt einfach eine Company, eine junge Company. Ja. Was macht denn diese Brand zu einer Brand? Oder was macht ein Unternehmen zu einer Microbrand? Was sind da aus deiner Sicht so diese Dinge, die für Marke stehen?
Das ist eine super interessante Frage und die habe ich mir auch selbst gestellt, weil im Endeffekt wir diskutieren ja heute über Microbrands und ich finde es immer gut, wenn man auch irgendwie eine Definition parat hat in irgendeiner Form. Und für mich unterscheidet einfach irgendein junges Unternehmen von quasi einem jungen Unternehmen, was gleichzeitig auch diesen Microbrand-Charakter hat, vor allen Dingen dadurch, dass man sich sehr, sehr früh seinem Why bewusst wird, ja, also so in diesem Simon Sinek Circle sozusagen. Und Why ist aber jetzt heutzutage nicht mehr genug. Darum ist ja das How, also das Wie gebaut. Und früh anfängt, dieses Wie zu dokumentieren über Personal Brands, also über Teilhaber des Unternehmens, oft natürlich die Gründer, und dadurch eben eine sehr stringente Story von lebt das Storytelling aufbaut und sagt, okay, das sind jetzt Teilhaber und unseres Unternehmens, so kann man dann auch einfach Markenbotschafter dazu sagen, und die erklären das Wie. Also das Warum zum Beispiel, genau, also wer ist bei uns, bei eTribes, ne, warum möchten wir dazu beitragen, dass unsere Kunden digitaler sind, da haben wir natürlich ganz, ganz, ganz viele Motivation, das zu tun, und dann gleichzeitig zu dokumentieren, wie machen wir das. Und dieses Wie in der täglichen Arbeit ist ja gleichzeitig auch eine Art Arbeitszeugnis, was man auf Social Media hinterlässt, um zu sagen, wir können das wirklich. Weil wenn man nicht die Selbstsicherheit hat, das zu tun und das zu veröffentlichen, wo natürlich auch immer Feedback kommen kann, auch weniger, also auch manchmal vielleicht weniger erfreuliches Feedback, dann würde man initial ja gar nicht veröffentlichen. Mhm. Und deswegen finde ich einfach auch die Selbstaussage, dahin zu gehen und zu sagen, wir sind so transparent, finde ich extrem mutig. Und das zahlt dann auch wieder im Endeffekt auf die Firma und auf die Marke ein.
Mhm. Aber es funktioniert ja auch nur, also Angebot und Nachfrage, wenn auf der anderen Seite auch im Endeffekt Menschen sind, die das A konsumieren, B irgendeinen Mehrwert rausziehen, C gibt's nicht.
Ja.
für A und B, weil das im Endeffekt Brands, also wenn ich heutzutage halt überlege, gibt's einfach ein paar Punkte, wenn ich bin da auch total der Typ für, ich mag Gründerstories, ich beschäftige mich, wenn ich irgendein Produkt kaufen will, was jetzt nicht Produkte des täglichen, also keine Ahnung, ne, Zahncreme, denke ich am Endeffekt nicht mehr drüber nach, welche ich da kaufe. Aber sei es irgendwie ein bisschen Investitionsgut in Form von neuen Klamotten oder irgendwie eine Hardware oder wie auch immer. Oder tatsächlich bei auch im Food-Sektor, wenn mich irgendwas begegnet, dann hinterfrage ich sozusagen. Ne? Und wenn ich dann nur mein eigenes Verhalten zugrunde lege und dann merke ich, was für Fragen ich mir selber oder welche Fragen ich stelle, wo kommt das Produkt her, was ist deren Antrieb und so, finde ich es natürlich auch phänomenal, wenn es dafür überall quasi auch eine Antwort gibt. Und dann gibt es diesen rationalen Effekt in meinem Kopf, wo ich sage, geil. Und wenn ich sage, geil, dann denke ich nicht mehr an, ist es teuer, ist es günstig, kriege ich es sofort oder kriege ich es lieber morgen oder so. Ne? Und das finde ich halt ganz spannend, weil das ist dieses, was ich eingangs meinte, an diesem Reißbrett erfinden, glaube ich, da landen dann ganz viele dieser irrationalen Faktoren. Wir müssen genau in dem Preispunkt sein, mit der und der Zielgruppe und so weiter. Da kommen diese eher subjektiven Stories und so weiter halt als in den normalen Business-Building-Prozess ja erstmal quasi da nicht rein.
Ich glaube tatsächlich, und das sehe ich ja auch immer wieder bei vielen Interviewgästen, die du hast, dass das Rationale natürlich im Arbeitsleben oder in der Berufswelt sehr nach außen getragen wird oder sozusagen als Entscheidungsgrundlage für alles genutzt wird. Man aber dann vergisst, dass wir im Endeffekt als Menschen sehr viel unterbewusst handeln und eben sehr emotional getrieben sind. Und ich glaube eben auch, dass die rationale Kaufentscheidung, die günstigste Unterhose auf Amazon zu kaufen, die dann vielleicht heute noch ankommt, ausgehebelt werden kann von eben einem jungen Startup, was eine coole Geschichte rund um Basic Unterwäsche erzählt und vielleicht teurer ist und vielleicht auch erst morgen oder übermorgen liefert, aber du eben diese emotionale Connection dazu hast. Ne? Deswegen, wenn wir über operative Exzellenz im Endeffekt reden, dann gibt es natürlich einen Maßstab, der durch die Großen der Branche gesetzt wird. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, zu einem gewissen Grad an diesen Maßstab heranzukommen. Aber ich glaube nicht, dass ein Businessmodell oder dass eine Brand, die nicht solche operative Exzellenz anbietet, wie meinetwegen in Amazon, dass sie keine Daseinsberechtigung hat. Ja, weil man eben auf der emotionalen Seite so viel mehr punkten kann.
Ja, und ich glaube, noch besser, am besten funktioniert es in den Bereichen, wo es tatsächlich nicht also in der Bedürfnispyramide ganz unten, da wird es schwierig, aber je weiter du nach oben kommst, desto mehr Chancen hast du da halt. Und dann, weil, keine Ahnung, ob ich mir jetzt die siebte Jeans, ich brauche meine siebte Jeans nicht, ich will sie aber haben, sozusagen. Ja, ne? Und ich glaube, ab dem Punkt bist du halt offen dafür, länger auch drüber nachzudenken, was du quasi kaufst. Ja. Und ich glaube, man kann das auch hervorragend in dem B2B-Bereich übertragen, mit dem Wie. Ja. Weil bei manchen Dingen kannst du ja auch, keine Ahnung, schau dir unsere Dienstleistung an. Ne? Ja. Sind wir quantitativ vergleichbar mit irgendjemand anderem? Ganz schwer, glaube ich. Aber hast du Bock, irgendwie mit uns oder dann auch eben mit anderen zu arbeiten, weil auch das wichtig ist, dann entscheidest du dich halt. Ne?
Ja.
Und
Und wie schaffen wir das, die Lust auf das Projekt, die in dieser Firma vorherrscht, nach außen zu tragen? Ne? Und da ist eben offensichtlich ein großer Treiber Social Media. Und deswegen, wenn wir über Microbrands sprechen, dann reden wir ja auch immer über Social Media Konzepte. Ne? Das muss ja eigentlich dazu gesagt werden. Und das finde ich auch eben eine große Leistung, zu erkennen, was sind gerade die Plattformen für mein Reichweitenwachstum und da dann eben auch Handlungen abzuleiten mit dem, was man liefern kann. Also nicht so sehr kreieren, ne? Das ist ja das, was Gary Vaynerchuk immer sagt, ne? Also fang nicht an zu kreieren für eine Plattform. In dem Sinne, dann würdest du dich ja hinsetzen und eine Stunde deiner Arbeitszeit darauf verwenden, nur das zu machen und etwas anderes nicht zu tun. Aber du könntest ja auch das dokumentieren, was du gerade für den Kunden an Mehrwert bietest und das dann sozusagen ausspielen, ne? Und für dich sprechen lassen. Mhm. Und das ist also eine sehr großes Learning, glaube ich. Also document, don't create. Das ist auch eine Sache, die uns hier im Content Marketing bei eTribes antreibt, die mich aber auch an anderen Baustellen antreibt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man dann eben das auch schaffen muss, dieses Arbeitszeugnis, was man eingefangen hat, zu verstehen, auf welchen Plattformen kann ich damit punkten. Ne? Und bei einer Digitalberatung kann man damit auf TikTok punkten, vielleicht, das ist höchstwahrscheinlich relativ schwierig so, kann man mit einem Ice Cream Truck auf TikTok punkten, auf jeden Fall so. Und da sucht man sich dann eben seine Kanäle aus und fängt an, da in die Tiefe zu gehen, sich reinzuarbeiten und eine Reichweite aufzubauen. Mhm. Genau. Ja, also das wäre sozusagen der Übertrag von, wir haben einen guten Vibe, wir machen coole Sachen, wir haben Leute, die das machen und gleichzeitig brauchen wir dann ja auch so eine Art, wie kann man das sagen, Katalysator für einfach diese Arbeitszeugnisse und das ist Social Media und das unterschätzen viele Leute, weil sie einfach denken, hey, ich mache jetzt hier Facebook-Posts darüber so und das ist ja im Endeffekt so ein bisschen 2008.
Kennst du Beispiele, jetzt vielleicht auch neuere Unternehmen, ja. Hm? Wo gar nicht so wirklich eine Person im Mittelpunkt steht, sondern das Unternehmen?
Ich kenne Beispiele, wo das Produkt stark noch im Vordergrund steht und sozusagen der Gründer vielleicht gar nicht so, also vielleicht nicht so sehr der Gründer im Vordergrund steht, sondern wirklich das, was kreiert wird. Und da habe ich jetzt extra in Recherche hier auf diesem Talk, damit ich nochmal was ganz Neues und was Kleines liefern kann, habe ich recherchiert und habe Navuco gefunden. Das ist sozusagen so eine kleine Papeterie aus Ratzeburg. Da bin ich zur Schule gegangen, tatsächlich.
Und, warst du segeln auf dem Ratzeburger See?
Rudern war ich auf dem Ratzeburger See, ja. Aber so viel, also segeln oder rudern, so dafür kann man es dann fast entscheiden und das ist es dann auch. Ja, ne? Ja, genau. Ich war ein sehr unerfolgreicher Ruderer. Ja. Nee, um auf Navuco zurückzukommen, was machen die? Die sind sich sehr bewusst, wer ihre Zielgruppe sind. Ich behaupte das jetzt mal, das sind höchstwahrscheinlich Frauen so im Alter von irgendwie 18 bis höchstwahrscheinlich 40 Jahren und die schaffen das eben so inspirational quotes, ja, und auch ganz, ganz einfache Sätze wie zum Beispiel Amore oder nur Mut und so weiter, eben auf eine schöne Karte zu bringen, mit schönen Farben zu versehen und in die Welt hinauszusenden. Und da fällt mir auf, dass die Gründerin, obwohl sie sicherlich eine spannende Geschichte hat, sich bewusst zurückzieht und das Werk für sich sprechen lässt. Ne? Das wäre jetzt ein Beispiel, was ich hätte. Und ansonsten halte ich das aber tatsächlich für keine Winning Strategy sozusagen in 2021 das Potenzial von Personal Brands nicht zu nutzen und vor allen Dingen die Corporate Brand für sich sprechen zu lassen. Also ich glaube, dass das kein besonders kluger Weg ist. Es gibt aber Firmen, die vielleicht aufgrund ihrer Historie gar keine Personal Brands mehr aufbauen können und deswegen diesen Corporate Brand Weg fahren müssen. Und da ist auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit, das sage ich auch immer wieder auf LinkedIn, von DB Cargo, also sozusagen dem Frachtservice, ne, von Deutsche Bahn. Und da steht, glaube ich, dass ein Team um, wie heißt der, Mattel, glaube ich, dahinter. Mattel ist der Marketingkopf dahinter. Und da muss ich wirklich sagen, so Hut ab, so was ihr schafft an Reichweite, an einfach an gutem Content auszuspielen und dann auch an Reichweite zu generieren über eigentlich für Deutschland unübliche Medien wie Twitter. Das ist wirklich ganz großes Kino, ja.
Sixt ja. Packt auch Menschen mit in die ja. Kampagne, aber stimmt, eher ja. Als, weil sie lustig ja, machen sozusagen. Stimmt, ja. Aber ich finde auch das phänomenal für die Marketingmaßnahmen da von dem Unternehmen Sixt. Cool, finde ich total sehr, sehr spannend. Erstmal vielen Dank für deinen Input.
Naja,
jetzt kennst du ja so ein bisschen mein Format. Ich mag gerne mit vielen tollen Leuten sprechen, die so ein bisschen different sind oder different denken. Ja. Fällt dir noch jemand ein, den ich unbedingt mal kontaktieren sollte?
Hattest du Elias Wiedes schon hier?
Nee, aber wir wollen warten, bis wir uns physisch treffen sozusagen.
Okay, das ist
rein örtlich
ist, ne?
Tatsächlich noch mal ein bisschen schwierig.
Aber weil er in Berlin ist.
Wir sind schon verabredet. Wir wissen noch nicht, wann wir uns treffen.
Okay, ansonsten hattest die Gründer, die Oak25-Gründer, hatten wir ja auch eine Zeit lang hier bei uns auf der Fläche. auch ein paar jüngere Jahrgänge. Und ich denke, das ist auch spannend, wie die das geschafft haben, in so jungen Jahren eine stringente Brandstory aufzubauen. Oak 25 übrigens auch ein gutes Beispiel für eine Microbrand. Mit Emil und Jakob könntest du vielleicht auch mal sprechen. Würde ich spannend finden.
Ja, das ist eine coole Idee. Ja. Die kontaktiere ich mal. Ja. Super. Michel, herzlichen Dank.
Ja, hat mich gefreut, Stefan.
Mach's gut.
Ja, danke für die Einladung.